Hallo und herzlich willkommen zu Selfie Time. Wir sind
Henrike
und Amanda.
Wir freuen uns darauf, unsere Sichtweisen rund um das Thema Gesundheit und Achtsamkeit mit dir zu teilen.
Ganz viel Spaß bei deiner Auszeit und hoffentlich neue Impulse für deine Selfie Time. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selfie Time.
Hallo!
Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Das ist die nächste Folge in unserem Themenkomplex Schmerz. Und zwar haben wir ja bisher über allgemeinen Schmerz gesprochen. Was ist Schmerz? Haben differenziert zwischen akutem und chronischem Schmerz. Und letzte Folge haben wir über das Thema Schmerzgedächtnis gesprochen und in dem Zusammenhang auch noch mal ein bisschen näher erklärt, was chronischer Schmerz eigentlich ist. Und heute kommen wir endlich zu der Folge, wie man denn Schmerzen therapieren kann. Ich glaube, das ist oft das, was die Leute am meisten interessiert.
Ja, definitiv.
Ja, also ich glaube, das ist ja das auch, was Patienten immer in den Behandlungen wollen. Ne? Ich habe Schmerzen, mach sie weg. Oder wie kann ich die Schmerzen heilen?
Am besten so schnell wie möglich.
Genau, ja. Also vielleicht... Ja. Henrike, möchtest du so einen groben Überblick geben, was denn so der Unterschied zwischen der Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen vielleicht ist?
Ja, ich würde sagen, da fangen wir vielleicht beim akuten Schmerz an, weil das haben wir schneller durch, in Anführungszeichen. Heute soll es also hauptsächlich dann auch nochmal um die Therapie von chronischem Schmerz und Schmerzgedächtnis kommen, weil beim akuten Schmerz ist es im Prinzip ganz einfach, in Anführungszeichen. Man behandelt eben die Ursache, warum der akute Schmerz da ist. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, wenn wir einen akuten Schmerz haben, dann liegt auch immer irgendeine Gewebsschädigung vor, also irgendeine Ursache liegt zugrunde. Und diese Ursache muss man dann eben behandeln. Und das kann sowohl von ärztlicher Seite eine Behandlung nötig sein, als auch zum Beispiel aus therapeutischer Sicht oder dann eben auch interprofessionell, also dass man eben zusammenarbeitet, dass vielleicht die eine Behandlungsmethode sozusagen noch bei den Ärzten liegt, aber dann auch bei uns weiter behandelt wird oder auch zeitgleich. Vielleicht auch noch eine Medikation eine Rolle spielt, also auf jeden Fall der akute Schmerz wird so behandelt, dass eben ja das Krankheitsbild sozusagen die Ursache behandelt wird. Und ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auf jedes individuelle Krankheitsbild eingehen würden, weil ein Kreuzbandriss behandle ich natürlich anders wie eine Schulterluxation zum Beispiel. Dementsprechend, glaube ich, reicht an der Stelle die Info, die Ursache wird behandelt und ihr dürft auf eure Ärztinnen und Therapeutinnen vertrauen.
Ja, es ist ja einfach so, du zum Beispiel, du hast dir den Arm gebrochen, das ist eine ganz klare Verletzung und dann wird operiert oder so. Ne?
Also, richtig, da gibt es dann meistens auch Konzepte für die Nachbehandlung,
genau.
Wonach dann eben verfahren wird, genau, richtig.
Ja.
Ja. Beim chronischen Schmerz sieht es dann schon wieder ganz anders aus, deutlich komplexer, ne? Gerade auch in Richtung Schmerzgedächtnis. Da kommen wir ja jetzt zu, was es da alles für Bestandteile der Therapie gibt. Vielleicht bevor wir da einsteigen, Amanda, magst du noch mal kurz wiederholen, was war denn noch mal chronischer Schmerz, auch der Begriff Schmerzgedächtnis, dass wir da so eine Grundlage haben, mit der wir gleich einsteigen können mit der Therapie.
Genau, also nochmal zur Erinnerung, chronischer Schmerz ist, wenn er länger als 12 Wochen bestehen bleibt, also der Schmerz ungefähr 3 Monate, also ein Vierteljahr, kann man sich vielleicht gut merken, und dass der Schmerz nicht mehr abhängig von der Ursache ist, also vielleicht auch so als Richtwert, man kann sich vielleicht gar nicht mehr genau erinnern, was mal passiert ist, oder dass der Schmerzort auf einmal ein anderer ist als der, wo irgendwann mal eine Gewebeschädigung aufgetreten ist. Und bei chronischen Schmerzen ist es eben auch so, dass wir auf 3 verschiedenen Ebenen Veränderungen in unseren Zellen haben. Also so wie bei einem Trampelpfad oder wenn ich durch einen feuchten Wald gehe, dann hinterlasse ich ja Spuren. Und genauso ist es eben beim chronischen Schmerz auch. Das heißt, wenn du dazu noch mehr wissen willst, hör dir gerne nochmal die letzte Folge an. Aber um alles zusammenzufassen, unsere Schmerzreize werden dann schneller, stärker und besser weitergeleitet. Das heißt, die Personen, die chronische Schmerzen haben, sind oft empfindlicher in ihrer Wahrnehmung und nehmen Schmerz intensiver wahr. Und was eben ganz wichtig ist, dass wir das als Therapeuten, als Angehörige, als Betroffene selbst, als eigenes Krankheitsbild anerkennen. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste in der Therapie, ne? Also, dass man wirklich das Krankheitsbild Schmerz in den Vordergrund stellt.
Ja, das stimmt. Ja, sehr gut, danke schön. Jetzt habe ich ja eben schon angedeutet, dass es ja verschiedene Teile der Schmerztherapie gibt, also verschiedene Bereiche, die eben wichtig sind zu beachten. Vielleicht da kurz nochmal vorweg, bevor wir wirklich mit dem Paartherapie beginnen, nur nochmal ein Satz dazu. Prävention ist natürlich noch viel wichtiger, wie immer. Ja. Prävention immer, ja, steht an erster Stelle im Vergleich zu sozusagen Therapie. Bedeutet, wenn wir dann nochmal zur Therapie akuten Schmerz unseren Bogen spannen, das ist sozusagen die Prävention von chronischem Schmerz. Also wenn wir einen akuten Schmerz gut behandeln und eben ja wegkriegen, dann wird er ja gar nicht erst chronisch. Ne? Dann wird unser Trampelpfad, den du gerade beschrieben hast, gar nicht erst ausgetreten. Und der Schmerz geht halt mit der Ursache zusammen weg. Und das ist sozusagen die Prävention für chronischen Schmerz. Und das ist natürlich noch wichtiger als Therapie. So. Genau, jetzt haben wir natürlich leider das Problem, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, betrifft ganz, ganz viele Menschen in Deutschland. Jetzt haben wir so einen chronischen Schmerz, vielleicht auch ein Schmerzgedächtnis. Teile von der Schmerztherapie können sein. Ich zähle die jetzt erstmal auf und wir widmen uns dann gleich vielleicht den einzelnen Bereichen. Einmal natürlich die Medikation, medikamentöse Einstellung spielt auch die Hauptrolle in der Schmerztherapie tatsächlich. Dann die Physiotherapie, ganz wichtig natürlich. Ja. Yay. Aber auch die Psychotherapie und das Erlernen von Entspannungstechniken, was so ein bisschen in beide Bereiche, also sowohl in die Physiotherapie als auch in die Psychotherapie mit reinzählt. Und jetzt wissen wir ja alle aus unserem Kennenlernen, Amanda, du bist die Spezialistin für Pharmazie. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was über die Medikation.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Finde ich tatsächlich auch super spannend, Schmerzmedikamente. Also wenn man so auf der Seite von der Deutschen Schmerzgesellschaft nachliest, dann ist es zunächst wichtig zu unterscheiden, ist es denn ein Gewebeschmerz? Also das ist ja eben akuter Schmerz oder liegt noch eine Gewebeschädigung vor? Oder sind es wirklich Nervenschmerzen, chronische Schmerzen? Weil das sind dann andere Medikamente, die gegeben werden. Es kann ja auch sein, dass ich chronische Schmerzen habe, aber trotzdem noch eine Gewebeschädigung habe. Das muss halt eben ärztlich abgeklärt werden und danach richten sich dann die Medikamente. Also bei einem Gewebeschmerz oder akuten Schmerz werden dann eher klassische Schmerzmedikamente gegeben, zu denen komme ich gleich. Und bei chronischen Schmerzen oder Nervenschmerzen werden häufig auch Medikamente gegeben, die sonst bei Depressionen eingesetzt werden oder Epilepsie. Also vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Patienten zu dir gekommen sind und gesagt, jetzt wollen die mir Antidepressiva geben, aber ich bin ja überhaupt nicht depressiv und so. Aber das hat andere Gründe, weil die eben auf Nervenebene wirken, ne? Und da so ein bisschen betäuben. Genau. Und man hat so drei Abstufungen von den Schmerzmedikamenten. So leichte Schmerzen oder auch so akute Sachen werden häufig einfach mit Entzündungshemmern oder Schmerzmitteln wie Ibuprofen, Paracetamol behandelt, die halt den Vorteil haben, dass sie nicht nur den Schmerz lindern, sondern eben auch noch die Entzündung im Körper. Kennt bestimmt jeder, also hat vielleicht auch jeder zu Hause, ne? Wenn man mal Kopfschmerzen hat oder so, ist das eigentlich das Effektivste.
Und ich glaube, gerade auch was diese entzündungshemmende Wirkung angeht, hat man ja wahrscheinlich auch oder hat der Zuhörer, die Zuhörerin auch schon mal gehört, ist es dann auch wichtig, wirklich auch auf die Verschreibung quasi zu hören. Also wenn dann gesagt wird, nehmen Sie das mal so und so lange, dass man dann nicht sagt, auch jetzt habe ich gerade keine Schmerzen mehr, dann lasse ich jetzt die Abenddosis weg. Nee, dann wirklich so nehmen wie verordnet, weil es eben auch diesen entzündungshemmenden Faktor dabei hat, der eben, um den Schmerz wegzukriegen, auch oft eine wichtige Rolle spielt. Ne? Nicht nur das Schmerzmittel an sich dann.
Total, super wichtiger Einwand, ja. Wenn das dann nicht mehr ausreicht, weil das halt eben nicht mehr wirkt oder weil es keinen Effekt mehr zeigt, dann kann man natürlich die Dosis erhöhen oder eine andere Medikamentengruppe verwenden. Das sind Opioide, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine spezielle Form der Schmerzmittel. Es gibt eher schwache Opioide, das ist zum Beispiel Tramadol, Tilidin oder Codein. Genau, die sind auch noch so in der Apotheke natürlich mit Rezept erhältlich. Und für richtig starke Schmerzen, auch nach Operationen oft, werden dann oft starke Opioide verschrieben, wie zum Beispiel Morphin, Fentanyl, Oxycodon. Das hat man vielleicht auch schon mal im Zusammenhang mit Drogenabhängigkeiten oder Abhängigkeiten gehört. Das ist tatsächlich auch eine der Gefahren, dass man sehr schnell von diesen starken Opioiden eine Abhängigkeit entwickelt, weil die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Also nicht jeder Stoff in unserem Körper kann einfach so in unser Gehirn. Das wäre schädlich, das würde uns töten. Deshalb ist das geregelt. Es gibt sogenannte, wie nennt man die, an der Türsteher. Das Wort habe ich gesucht. Es gibt so Türsteher im Gehirn, die entscheiden, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Und zum Beispiel kommt sowas wie Kaffee kommt durch. Deshalb macht der auch so wach. Und eben auch sowas wie starke Opioide wie Morphin, Fentanyl, Heroin zum Beispiel auch, geht da durch und hat einen direkten Effekt im Gehirn. Und das Problem ist daran, das Gehirn gewöhnt sich an die Dosis. Das heißt, wenn man den Effekt weiterhin haben will, muss man die Dosis ständig erhöhen. Und daraus entwickelt sich halt eine Abhängigkeit oft. Ne? Deshalb muss man da gucken, dass man die nicht zu lange nimmt, die Dosis gut abgestimmt ist mit dem Arzt. Genau. Das ist halt super wichtig. Genau. Und dann habe ich ja eben schon gesagt, dass auch Antidepressiva und Antiepileptika zum Einsatz kommen können, weil die halt eben Nervenschmerzen mehr behandeln. Und diese Weiterleitung, die ist dann nicht mehr so stark, sondern wird ein bisschen reduziert. Das heißt, man nimmt die Schmerzen anders wahr.
Und hat man hier einen ähnlichen Effekt, dass wenn ich zum Beispiel ein Antidepressiva nehme, obwohl ich eigentlich keine Depression habe, aber gegen die Schmerzen das nehme, das absetze, dass ich dann in so einen Zustand verfallen kann? Weißt du da was drüber?
Also ich weiß, dass es ein paar gibt, die Blut-Hirn-Schranke passieren, aber die oft verschrieben werden, sind nicht dabei.
Okay, ja.
Aber also ich bin da jetzt auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ich habe es zwar irgendwann mal studiert, aber so krass lernt man das natürlich auch nicht. Ne?
Ja.
Also keine Garantie auf diese Information. Aber bei Opioiden ist es halt viel, viel stärker.
Ja, definitiv, ne? Ja.
Also natürlich muss man diese Medikamente wie Antidepressiva dann auch schleichend aus...
Schleichend, ja, ja.
So absetzen und so, das ist, ja, genau. Ja. Aber was so Schmerzmedikamente gemeinsam haben, eben, dass sie die Entstehung, die Weiterleitung vom Schmerzsignal ein bisschen hemmen. Und was neu ist, was ja jetzt auch legal ist, wollen ja nur keine Werbung machen oder so. Genau, seit 2017 werden auch häufiger Cannabinoide eingesetzt, ne? Also, ja.
Das ja, ist, kann ja auch total helfen. 2017 bis jetzt, glaube ich, noch auch schwierig für Betroffene, ne? Dass, ich sag mal, man hat es ja auf Rezept bekommen und trotzdem sich dann irgendwie, wenn man das in der Öffentlichkeit dann konsumiert hat, immer wieder irgendwie einen Beweis oder eine Rechtfertigung haben zu müssen, ja. Dass man das jetzt konsumieren darf, glaube ich, ganz schwer auch für Betroffene gewesen. Umso leichter vielleicht jetzt mit der Legalisierung für Betroffene. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es weiterhin trotzdem noch auf Rezept verordnet wird. Doch wahrscheinlich, ne? Allein damit sie es nicht selbst zahlen müssen.
Ja, und es ist ja ein Unterschied, wie du das konsumierst. Also die Cannabinoide, die gegen Schmerz eingesetzt werden, die haben ja gar nicht diesen Effekt, der dich so high macht oder so.
Nee, genau, das stimmt, ja.
Die betäuben ja einfach so ein bisschen den Schmerz und ich... hab mal, also kleiner Exkurs, ich habe während meinem Pharmaziestudium meine Praktikas in der Drogenambulanz gemacht, in einer psychiatrischen Klinik. Und dort wurden die sehr häufig eingesetzt bei Medikamentenabhängigkeiten, weil das auch ein ganz guter Ersatzstoff ist, wenn die mal runter sind. Ne? Also ja, es gibt noch andere Ersatzstoffe, aber das ist halt oft ganz gut, weil das natürlich auch Schädigungen im Körper hervorruft, aber bei solchen Fällen musst du dich dann immer fragen, okay, welche Schädigung nehme ich in Kauf? Und das wird wohl ganz gut angenommen.
Ja, okay. Spannend auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, was nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass man auch, also das sind auch keine Wundermittel, ne? Also es ist nicht, man nimmt die und dann geht der Schmerz weg. Gerade bei chronischen Schmerzen sind die oft nur dazu da, dass der Schmerz ein bisschen betäubt wird und dass man einfach wieder so ein bisschen den Alltag erleben kann.
Ja, und das passt vielleicht auch so zu dem nächsten Punkt, was ja auch quasi Teil der Schmerztherapie ist, ist sozusagen das ganze biopsychosozial anzugehen. Genau. Und das ist ja eben auch ein Grund, warum Schmerzmittel eben nicht alles regeln können, in Anführungszeichen, weil vieles ja auch einfach ganz andere Gründe hat, warum man vielleicht jetzt gerade wieder schmerzgeplagter ist, wenn man zum Beispiel dann mehr Stress hat etc., dann können sich solche Symptome ja auch verschlimmern und die Medikation bleibt aber gleich und man wundert sich, warum wirkt es denn jetzt nicht mehr? Ja, das kann auch wirklich manchmal einfach an den, ich nenne es jetzt einfach mal Umweltfaktoren sozusagen liegen, die eben auch eine Rolle spielen. Vielleicht mache ich damit direkt weiter oder wolltest du noch was zur Medikation sagen?
Nee, erzähl ruhig ein bisschen mehr über das biopsychosoziale Schmerzkonzept.
Das biopsychosoziale Schmerzkonzept.
Klingt schon so, wow.
Vielleicht, ja, vielleicht klären wir einmal kurz den, diesen spannenden Begriff, der vor Schmerzkonzept steht. Der besteht also aus drei Teilen. Einmal Bio, Psycho und Sozial. Mit Bio ist im Prinzip die physische Komponente gemeint, also alles, was sich um unseren Körper quasi abspielt. Psycho kann man sich, denke ich, denken, alles, was sich um den Geist, alles ja psychische sozusagen abspielt. Und sozial ist eben dann die Komponente, mein Umfeld, alles, da gehört der Beruf mit rein, das soziale Umfeld, aber auch wie wohne ich, wie sind so meine, ich habe das eben Umweltfaktoren genannt, also wie sind vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten etc., also alles, ja, was so mich umgibt sozusagen als Mensch. Genau, und die Therapie muss halt eben all diese Komponenten beachten. Das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, dass es eben wichtig ist, dass man all diese Bereiche beachtet und vor allem auch den Schmerz ja als so eine Art Produkt oder Ergebnis von halt, mhm, ja, der Wechselwirkung aus diesen drei Faktoren sieht. Und ich hatte vorhin ja schon angedeutet, dass so eine interprofessionelle Zusammenarbeit da auch wichtig ist, und das, ja, würde man hier jetzt auch nochmal aufgreifen. Sowohl was Bio und Psycho angeht, hatten wir vorhin schon die Physiotherapie und die Psychotherapie. Da spielen natürlich aber auch so Orthopäden, Neurologen, Psychologen, Anästhesisten, ne? Gerade wenn wir jetzt über eben Nervenschmerzen, Medikation etc. reden, müssen die eben auch mit eingeschaltet werden. Aber auch jegliche Arten von Therapeuten, es können ja auch Entspannungstherapeuten zum Beispiel sein,
genau,
spielen da eben alle mit rein, und es ist eben wichtig, dass man ja quasi gemeinsam am großen Tisch sitzt und ja darüber tagt, wie man eben die Therapie angeht. Und, ja,
und
jeder hat
auch
ja auch
zusammenarbeitet,
noch
mal, ne? Also genau, das ist ja noch viel wichtiger. Ja.
Definitiv, ja. Jeder hat ja auch noch mal einen anderen Bezug zum Patienten oder zur Patientin. Ja. Ich weiß nicht. Also mir ist das in der Klinik immer ganz toll aufgefallen, dass wir Therapeuten nochmal andere Dinge gehört haben, wie die Pflege zum Beispiel oder die Ärzte. Also der Patient, die Patientin berichtet ja auch nochmal immer den verschiedenen Bezugspersonen ein bisschen was anderes. Und wenn man das dann zusammenträgt und dann zusammen eben eine Therapie entwickelt, glaube ich, ist man da schon auf einem ganz guten Weg.
Was in, genau, der Klinik natürlich super geht, ne? Weil du, ja, also, aber selbst da ist es oft schwierig, weil der Austausch fehlt oder die Möglichkeiten zum Austausch fehlen. Aber, mhm, du hast nur gerade dieses Beispiel Klinik genannt, wo ich dachte, ja klar, da kannst du halt schnell mal nach der Therapie noch zur Pflege gehen und sag mal, der Patient XY hat mir gerade das erzählt. Wisst ihr das schon? Oder,
ja, genau,
wie ist das?
Richtig.
Und,
ja,
jetzt in, ja, unserem Setting, wo wir gerade arbeiten.
Schwierig, ganz schwierig, ne?
Eigentlich nicht möglich. Also,
ja, nee.
Also wenn man ich mal versucht, einen Arzt zu erreichen, dann,
nee, genau,
sitze ich tagelang in der Warteschleife.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Ja, also wenn man das mal versuchen will, weil man wirklich jemanden hat, wo man denkt, boah, das ist jetzt wirklich so in Richtung, ne, auch Schmerzgedächtnis, man möchte da mal was versuchen, ja, interprofessionell zu erreichen, meistens gibt man irgendwann eh auf, weil man sich denkt, man hat die Zeit halt auch einfach nicht, ne, so nee, schade es ist. Genau, also was das angeht, vielleicht auch, falls hier jemand zuhört, der mit chronischen Schmerzen zu tun hat, sucht euch wirklich dann eher eine ambulante Schmerzklinik zum Beispiel. Also ich weiß, hier, genau, in Göttingen haben wir eine Schmerzambulanz in der UMG.
Ja.
Also sucht euch wirklich was, wo ihr, ja, ich sag mal, multiprofessionell, also mit verschiedenen Fachbereichen aufgestellt seid, um das wirklich langfristig gut in den Griff zu kriegen. Weil auch wir Therapeuten kommen irgendwann an unsere Grenzen, wenn eben, ja, nur wir versuchen, das zu behandeln. Ne? Genau. Ja, jetzt haben wir ja gerade schon über Schmerzambulanz gesprochen.
Ja.
Ich weiß, dass du, Amanda, einen Außeneinsatz in der Ausbildung in der UMG-Schmerzambulanz gemacht hast. Vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen draus berichten. Was wurde da gemacht? Was war da so besonders dran? Ja, erzähl gerne einfach mal ein bisschen.
Ja, genau, ich war da, weiß ich gar nicht, wie lange waren diese Außeneinsätze?
Ich glaube, sechs Wochen.
Genau, genau, in Göttingen war das direkt in der Klinik. Es gibt aber fast in jeder Stadt irgendeine Art von Schmerzambulanz oder Schmerzbewältigungsprogramm. Also wenn du davon betroffen sein solltest, dann informier dich da einfach. Ja, ne, wie du schon gesagt hast, ist es einfach super wichtig, das interprofessionell anzugehen. Und genauso war das aufgestellt. Also die Leute sind für 1 oder 2 Wochen, das weiß ich nicht mehr genau tatsächlich, in dieses Schmerzprogramm aufgenommen wurden. Das heißt, die mussten sich bewerben oder wurden von ihrem Arzt dorthin empfohlen, hatten dann ein Vorstellungsgespräch mit einer Ärztin, wo halt geguckt wird, sind die Schmerzen wirklich chronisch, ist das das geeignete Therapiekonzept? Und dann sind die praktisch, also die übernachten zu Hause, aber kommen halt jeden Tag in die Klinik von morgens bis spät nachmittags und haben halt Programm. Involviert ist dann erstmal eine Anamnese, eine Befundung und man wird von verschiedenen Personen befundet, einmal von der Ärztin, also von der Schmerztherapeutin, von einem Orthopäden, von Physiotherapeuten, von Psychologen, genau, und eine Ernährungsberaterin war, glaube ich, auch noch mit dabei.
Cool.
Und die befunden alle getrennt voneinander und treffen sich dann und besprechen jeden einzelnen Patienten genau.
Wow. Ja,
also
super.
Es ist wirklich sehr detailliert. Genau, und dann durchlaufen aber alle Patienten gemeinsam so ein Gruppenprogramm. Aber natürlich wird individuell so ein bisschen geguckt, ne? Also es gibt Gruppensessions, das ist dann zum Beispiel medizinische Trainingstherapie an Geräten. Da wird vorher eine Kraftmessung gemacht, um zu gucken, wie stark ist welche Muskelgruppe. Und dann wird am Ende nochmal verglichen. Dann gibt es funktionelles Training oder ADL-Training, also Activities of Daily Living, kennen wir noch aus der Ausbildung, wo man zum Beispiel viel bücken, heben, schieben, ziehen, so feinmotorische Sachen machen muss. Das wird zum Beispiel in so einem Zirkeltraining gemacht. Dann gibt es berufsspezifisches Training, da wird aufgeklärt, auch von Physiotherapeuten, wie man richtig sitzt, was für Alternativen es gibt, wie man das vielleicht in den Alltag umsetzen kann. Und dann gibt es noch Vorträge zu allem Möglichen, Entspannungstrainings etc. Aber jeder Patient hat auch Einzelsessions mit zum Beispiel der Psychologe, mit der Ärztin und auch Einzelphysiotherapie-Sessions. Gibt es hin und wieder, wenn die noch ein anderes Problem haben, zum Beispiel irgendwie Hüfte, Knie oder so. Genau. Also es ist super umfangreich. Und das Ziel ist nicht, die Schmerzen wegzubekommen, weil das geht bei einem chronischen Schmerz eigentlich nicht. Also das Ziel ist, dass die Leute lernen, mit diesem Schmerz umzugehen, den vielleicht so ein bisschen zu reduzieren und dass sie selber lernen, wie kann ich mir helfen, wenn mein Schmerz wieder sehr stark ist, was bringt mich runter? Und dadurch werden halt super viele Sachen angeboten, um zu gucken, okay, was davon hilft mir? Und was auch super wichtig ist, Berufseingliederung, weil häufig sind diese Leute schon im Krankengeld, waren 6 Wochen oder länger nicht mehr arbeiten, manche schon jahrelang nicht. Und die müssen ja irgendwie wieder den Einstieg finden, ne?
Ja, definitiv. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da bezüglich so der Krankheitsbilder, ich sag mal, abgesehen vom Krankheitsbild chronischen Schmerz war, aber meistens, so ist meine Erfahrung, liegt ja auch eine chronische Erkrankung quasi dem chronischen Schmerz zugrunde. Deswegen da auch nochmal quasi den Druck rauszunehmen, zu sagen, wir wollen als Ziel eine Schmerzfreiheit, weil das geht eben oft nicht, weil diese chronische Erkrankung ja auch ein fortschreitendes Geschehen ist sozusagen und der Schmerz deswegen da als Begleiter immer dabei ist. Und wie du sagst, es ist vor allem eben wichtig, dass da und da vielleicht auch wieder biopsychosozial sozusagen einfach geguckt wird, dass wir alles im Leben so anpassen, dass man eben ja damit leben kann, dass man mit dem Schmerz umgehen kann, dass man ja weiß, wie man damit ja zurechtkommt.
Ja, also was halt auch sehr auffällig war, ist, dass viele immer noch den Schmerz auf so bestimmte Vorfälle schieben, wie ich hatte vor 15 Jahren einen Autounfall oder ich hatte vor 20 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Das ist der Grund, warum ich Schmerzen habe. Und das ist halt auch super wichtig, dass die erstmal verstehen, nein, das war vielleicht mal der Grund, warum du irgendwann Schmerzen bekommen hast, aber jetzt gerade ist der Grund von deinen Schmerz, für deine Schmerzen, die Schmerzen. Also das ist dein Krankheitsbild, ne?
Ja, genau. Ja. Ja.
Und ich glaube auch so der Austausch mit anderen Schmerzpatienten ist halt super wichtig, ne? Weil die haben natürlich auch Mittagspausen zusammen und dann kommt man in Austausch und ich glaube, das ist super wichtig. Es gibt da auch so Nordic Walking Gruppen, so Sport draußen. Also man versucht irgendwie denen so viel mitzugeben für den Alltag und so, ne?
Ja, und genau das ist ja dann eben auch wichtig. So diese 1-2 Wochen dort macht man dann ganz viel und dann muss es vor allem aber in den Alltag integriert sein, ne? Und das ist eben auch einfacher, wenn man vielleicht wen kennt, mit dem man sich dann zusammen aufraffen kann und sagt, komm, wir machen jetzt unsere Nordic Walking Runde zum Beispiel, ne? Oder wir haben jetzt einen festen Termin von dieser Gruppe weiterhin, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass das eben, dass man dranbleibt, dass man zum Beispiel, und da wollte ich jetzt eh nochmal drauf kommen, Entspannungstechniken, ja, auch weiter fortführt, um da eben auf Dauer so dieses Thema Schmerz, Stress, dass man da eben eine gute Waage quasi hält, um da eben langfristig das reduzieren zu können. Hattet ihr Entspannungsgruppen irgendwie?
Ja, gab es auch. Mir ist gerade noch eingefallen, die waren nicht nur 1-2 Wochen da, die waren 4 Wochen da. Also nochmal kleine Korrektur. Okay. Was ja auch total gut ist, weil ich dachte, gerade 1-2 Wochen ist total kurz. Das bringt ja gar ganz nicht so kurz, viel. Ne? Ja, nee, die waren 4 Wochen da, also einen Monat. Ich glaube, die Psychotherapeutin, die hat auf jeden Fall was mit Entspannung gemacht. Ich war tatsächlich nie selber dabei. Weiß auch nicht, was sie gemacht hat, aber also PMR wurde häufiger mal genannt, das bestimmt, aber vielleicht kannst du uns ja noch ein bisschen mehr oder mir noch ein bisschen mehr über Entspannungstechniken oder Training erzählen.
Ja, also du hast ja gerade schon PMR angesprochen, vielleicht kurz nochmal die Abkürzung, das heißt progressive Muskelrelaxation. Da haben wir auch eine Folge schon zu gemacht, also wen das interessiert, der darf gerne mal bei uns bei den Folgen schauen. Da haben wir eine Praxisfolge zu, wo aber am Anfang kurz auch ein paar Worte ich drüber verliere, was das ist, was das bringt, und dann dürft ihr das selber einmal mit mir ausprobieren. Genau, das ist eine Möglichkeit, um Stress oder eben Spannung im Körper abzubauen. Ist vor allem eine gute Möglichkeit für so, ich nenne das jetzt mal Workaholics. Also ich mache damit immer sehr gute Erfahrungen, wenn das so Patienten sind, die so gern was zu tun haben wollen. Also weil es gibt auch die Möglichkeit von autogenem Training zum Beispiel. Das ist, dafür muss man das mögen und können, ruhig liegen zu können, sich darauf einzulassen, und das kann halt eben nicht jeder. Und wenn es wirklich jemand ist, der gern so unter Strom steht, ist es manchmal einfacher, mit zum Beispiel PMR zu starten, weil man da eben ja aktiv was macht. Also vielleicht kurz nochmal als Wiederholung, oder falls du es nicht gehört hast, man hat sozusagen einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, macht eben aktiv, dass man zum Beispiel die Fäuste ballt und dann bewusst wieder die Fäuste locker lässt. Und darüber hat der Patient, die Patientin eben was zu tun, er darf seine Muskeln betätigen und kommt aber dann über dieses bewusste Entspannen eben in die Entspannung. PMR, autogenes Training, dann so, ich sag mal, Klassiker, ein bisschen unspezifischer, so Traumreisen, Körperreisen, Körperscan, Bodyscan, das sind alles so Sachen, um einfach mit sich in Kontakt zu kommen und in so eine ruhige Entspannung eben zu kommen. Genau, was gibt es noch für Möglichkeiten? Fällt dir noch was ein?
Nö, also ich glaube, das sind so die klassischen. Also ich glaube halt, jeder muss selber für sich rausfinden, was entspannt mich, ne? Also manche brauchen ja auch noch mehr, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, laufen gehen und danach sich hinlegen oder so. Im Yoga gibt es ja zum Beispiel auch die Schlussentspannung. Das finde ich auch immer total gut, weil man hat sich so bewegt und danach liegt man so auf dem Rücken und merkt so, wie die Spannung
ist. Das ist auch noch was anderes. Genau. Ja. Das vielleicht auch nochmal für jeden als Tipp, der das nicht so auf Knopfdruck kann, sich irgendwie hinzulegen und jetzt so auf Knopfdruck zu entspannen, weil dann eben so viele Gedanken kommen und alles irgendwie noch vom Alltag einen nachhängt, vielleicht ist wirklich auch mit Bewegung zu verknüpfen, finde ich einen richtig guten Tipp, So wie man das im Yoga standardmäßig macht, das kann man ja auch mit allen möglichen kombinieren, wie du sagst, ne? Man geht walken, man geht laufen und verbindet dann vielleicht nochmal so eine Dehneinheit oder sowas Ruhiges auf der Matte, kann ja auch ein Ausrollen sein, etc. mit so, auch einer psychischen Komponente. Ja. Gut, so. Dann würde ich sagen, können wir ja schon mal so anteasern, was die nächste Folge sein wird. Das passt nämlich auch gerade ganz gut. Ja, ne? Oder wollen wir das nicht verraten, doch, oder?
Doch.
Die nächste Folge wird nämlich unsere letzte Folge in Bezug auf unseren Themenkomplex Schmerz sein. Und zwar wollen wir nochmal eine Praxisfolge machen. Bedeutet, dass wir euch eine Meditation sozusagen zur Selbstheilung, zur Aktivierung eurer eigenen Kräfte in Bezug auf Schmerz geben wollen. Dass das eben eine Meditation, eine Mitmachmeditation sein wird, wo ihr runterkommen dürft, vielleicht auch nach eurem Jogging-Run oder nach dem Nordic Walking, um einfach eure Selbstheilung zu aktivieren. Genau, und damit schließen wir dann unseren Themenkomplex Schmerz. Und genau, wollen wir zum Ende übergehen?
Ja, hast du denn eine Erkenntnis der Folge?
Ja, ich würde sagen, meine Erkenntnis der Folge war vor allem einfach nochmal diese Interprofessionalität so als ja, Kernpunkt rauszustellen. Und auch nochmal, und das war jetzt wirklich nochmal die Erkenntnis, auch nochmal auf einer anderen Ebene, dass ich es so schade finde, dass wir das einfach nicht leben können in der Praxis. Also ja. Und wie viel uns dadurch eigentlich auch verloren geht.
Ja.
Ich meine, natürlich, es gibt Schmerzambulanzen, es gibt Schmerzkliniken, wo die PatientInnen wahrscheinlich sogar noch viel besser aufgehoben sind. Aber ich finde es so schade, dass wir einfach so isoliert arbeiten irgendwie, weil es so wichtig ist und nicht nur was chronischen Schmerz und das Schmerzgedächtnis angeht. Es ist ja auch bei so vielen anderen Krankheitsbildern eigentlich wichtig, dass wir mit den anderen Berufsgruppen in Kontakt treten. Und ja, das, glaube ich, vermisse ich auch ein bisschen im Vergleich zu meiner Zeit, wo ich noch in der Klinik gearbeitet habe. Ich habe ja noch ein bisschen länger als du dort gearbeitet und fand das immer eigentlich richtig wertvoll, diesen Austausch, gerade auch auf Intensiv mit den Pflegefachkräften. Und das ist, glaube ich, nochmal was, was mir heute wieder aufgefallen ist, gerade bei dem Thema, wo es eben so wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten. Ja. Gab es für dich eine Erkenntnis?
Ja, eigentlich die gleiche. Also als ich es ausgesprochen habe, dachte ich so, warum wird es uns eigentlich so schwer gemacht, zusammenzuarbeiten? Also ja. So, es ist nicht so eine Erkenntnis, einfach so eine Frage, weil ich denke, es würde doch allen besser helfen, wenn wir einfach zusammenarbeiten könnten. Also ja. Es ist natürlich logistisch Aufwand, aber ich glaube, dass es schon möglich ist und dass es dann, wenn irgendwie so ein System mal etabliert ist, auch viele Benefits hat, ne? Weil solche chronischen Schmerzpatienten, wie oft höre ich oder habe ich selber Patienten, die seit Jahren in die Physiotherapie kommen, seit Jahren, seit 5 Jahren, 6 Jahren, 2 Jahren und das ist einfach, weil die chronische Schmerzen haben, weil die keine Gewebsschädigung haben, weil die keine Instabilität haben, die ich nicht, also die sind physiotherapeutisch austherapiert und brauchen eine viel interprofessionellere Behandlung und dann nehmen die anderen Leuten, die vielleicht akut gerade ein Problem haben, erstens einen Platz weg, also ohne jetzt böse zu klingen.
Aber ist so, ja.
Ja, und es ist irgendwie alles, ja, das war ja auch meine Erkenntnis der Folge. Also vielleicht nicht so eine schöne Erkenntnis, aber ja.
Ja, aber auch wieder irgendwie so ein bisschen Systemkritik, die wir ja doch auch öfter und gerne mal üben, die ja auch irgendwie ihre Berechtigung hat. Und ja. Okay. Ich glaube, du hast heute This or That vorbereitet, ja. Ist das richtig?
Und zwar isst du lieber süß oder lieber herzhaft?
Ja, jetzt bin ich nun gerade in anderen
Umständen. Vielleicht hat sich ja auch wieder geändert, ne?
Ja.
Jetzt in der Schwangerschaft.
Also ganz, also vor der Schwangerschaft war es definitiv herzhaft. Also da würde ich immer eher zu Chips anstatt zu Gummibärchen oder Keksen greifen. Tatsächlich so am Anfang der Schwangerschaft, aber ich glaube bis jetzt, naja, jetzt ist Sommer, jetzt ist eh wieder was anderes. Jetzt habe ich immer Lust auf was Frisches. Aber am Anfang hat sich das eher Richtung süß geändert. Und das fand ich auch komisch, weil ich das halt vorher nicht hatte. Genau. Und es gibt ja diese Old Wives Tales mit Geschlechtern und so weiter.
Ja,
das hat tatsächlich gepasst. Also mit dem Süßen. Ja, genau. Naja, genau. Und bei dir?
Super. Bei mir war es in der Schwangerschaft tatsächlich umgekehrt. Also ich bin sonst eher Team Süß. Auch jetzt wieder Team Süß in der Schwangerschaft. War ich teamherzhaft.
Ach ja.
Also witzig, ne?
Ja, ja, ist echt witzig, ja. Na, dann hat sich's bei dir ja nicht bewahrheitet mit dem.
Nee.
Ja, aber genau, das zeigt auch wieder, ist halt auch nur Gerede, ne? Diese ganzen Geschlechtermythen. Okay.
Hast du denn einen Dankbarkeitsmoment der Woche?
Ja, tatsächlich. Wir waren gestern zusammen essen vorm Geburtsvorbereitungskurs. Und dann saßen wir da so in der Sonne und ich war irgendwie einfach irgendwie dankbar, dass ja auch ein bisschen, dass man sich so das leisten kann, essen zu gehen. Wir haben ja letzte Woche über das Essen gehen gesprochen. Ja, ich habe ja noch gesagt, dass ich eigentlich inzwischen lieber selbst koche. Nein, das ist ein Inder in Göttingen, kann ich sehr empfehlen an alle Göttinger, Tajas. Das ist wirklich richtig gut. Da gehe ich auch gerne mal essen und koche nicht selber. Nee, und da war ich so, da saß ich und die Sonne schien mir ins Gesicht und habe gedacht, oh, schön. Und bei dir?
Das klingt gut. Also ich weiß nicht, ob so ein richtiger Dankbarkeitsmoment. Ich habe unterrichte ja mittwochs immer oder jetzt immer häufiger in so einer Braumanufaktur. Bier-Yoga, was total komisch klingt und eigentlich, also trinke keinen Alkohol gerade, aber irgendwie ist es so krass, weil die Resonanz ist so gut und es kommen immer mehr Leute zu den Stunden, die wollen immer mehr Stunden anbieten.
Schön.
Und das Feedback, das ich da bekomme, ist einfach richtig gut.
Cool.
Also das ist so richtig wertschätzendes, wohlwollendes Feedback oder so eine Rückmeldung. Und das ist irgendwie einfach total schön. Dafür bin ich irgendwie dankbar, dass ich das so, ne, dass ich auch solche Momente mal habe, wo andere mir Komplimente machen oder irgendwie mich wertschätzen. Das ist irgendwie immer ganz schön, ja, das so mal in der Woche zu haben.
Zumal das ja auch gar nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, klassische Yoginis sind, sondern welche,
nee, gar nicht. Genau,
umso schöner dann, ne? Dass es so,
ja, total,
Anklang findet. Ja, schön.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer Folge heute. Ich verabschiede mich tatsächlich auch erstmal sozusagen in meinen Mutterschutz. Der hat inzwischen, yeah, sowohl schon offiziell begonnen, als auch werde ich den jetzt hier im Podcast einlegen. Unser Podcast wird ja nächste Woche, beziehungsweise in 2 Wochen, also nächste Folge, noch eine Folge, diese Praxisfolge haben. Danach schaut gerne einfach immer wieder rein. Vor allem auch auf Instagram informieren wir euch, wenn es weitergeht. Weil ja, Amanda wird einfach gucken, wie und ob sie es zeitlich alleine schafft oder vielleicht ja auch mit ExpertInnen, die sie dazu holt. Und dann hoffen wir, dass wir ganz schnell auch wieder zu zweit am Start sind. Ich werde aber erstmal mein Wochenbett etwas genießen und dann schauen wir einfach, wie wir uns danach fühlen. Also ich hier zu Hause und dann auch mit Amanda zusammen gucken wir einfach. Und wie gesagt, ob zwischendurch Folgen kommen, könnt ihr dann einfach auf Spotify oder auch auf Instagram sehen. Da werden wir euch informieren. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich bin ganz gespannt auf die Zeit und vielleicht machen wir ja dann auch nochmal eine Folge darüber, was sich vielleicht auch so dann geändert hat in meinem Leben etc. Mal schauen. Das werdet ihr dann alles sehen. Bis dahin wünsche ich allen erstmal alles Gute. Hoffe, dass ihr ganz viel Selfie-Time euch zwischendurch schafft mit Bewegung, mit ja, autogenem Training oder Entspannung oder was auch immer euch gut tut. Vielleicht ja auch nur das Essen gehen, wie es bei mir diese Woche war. Genau, wünsche euch da alles Gute. Genießt den Sommer. Nein, so lange werde ich nicht weg sein, denke ich. Aber genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.